Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
Schwere Unwetter haben am zweiten Tag hintereinander in Teilen Deutschlands zu Sachschäden und erheblichen Behinderungen geführt.
44 Grad zeigte das Thermometer heute in Kamloops in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Grund ist ein Luftstau in der Atmosphäre.
Als ich jetzt diese Bilder gesehen habe von überfluteten Straßen in Deutschland und dieser Jahrhunderthitze in Kanada und dazwischen dann die Fußball-Europameisterschaft, die ja nicht so gerade klimafreundlich daherkommt, das ist so wie eine Parallelwelt. Fußball-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia noch immer so durchzuziehen wie in den letzten Jahren, das geht nicht mehr. Das wird zwar auch immer schön gesagt, dass diese Events nachhaltiger werden, aber 24 Mannschaften und Fans, die quer durch Europa und bis nach Asien fliegen für die Spiele, das ist doch nicht klimaschonend. Ist die UEFA beim Thema Klima auch so ignorant wie beim Thema Corona oder LGBT? Das hat mich jetzt zutiefst interessiert. Und die Antwort ist nicht ja oder nein, sondern ja und nein. Warum? Das erzähle ich euch heute. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg. Ich habe darüber ausführlich mit Henning Wils gesprochen. Er ist Klimaexperte beim Wuppertal-Institut und schaut sich auch speziell den Sportbereich genauer an. Bei Großveranstaltungen sind es vor allem zwei Faktoren, die besonders dazu führen, dass sie dem Klima schaden. Die vielen Neubauten, Stadien, Arenen, Unterbringungen, Straßen, besonders dann, wenn sie dann anschließend nicht sinnvoll nachgenutzt werden können. Und das andere, das ist der enorme Reiseverkehr. Für diese Europameisterschaft wurde jetzt ja nichts groß neu gebaut oder erneuert, außer der Puskás Arena in Budapest. Also der Faktor zählt schon mal positiv auf die Bilanz ein, sagt Henning Wils.
Man wird nicht die sonst bei Olympischen Spielen so häufigen Bauruinen haben. Und das spart natürlich auch schon extrem viel CO2, wenn man jetzt nicht unnötig hunderttausende Tonnen von Zement da irgendwo in den Sand setzt. Also der entscheidende Punkt ist, wie weit reisen die Leute?
Ja, die reisen. Da sind schon ziemlich viele Flugkilometer inzwischen zusammengekommen. Aber ist es tatsächlich so viel mehr als sonst? Es gab ja auch viele Heimmannschaften. Jede Gruppe hatte ein Team, das alle Gruppenspiele zu Hause bestreiten konnte. Also habe ich mir erstmal eine Tabelle gemacht, welches Team musste wann wohin und hat wo sein EM-Quartier aufgeschlagen. Die meisten hatten ihr Quartier im eigenen Land. 16 Mannschaften, die von dort zu den Spielorten gefahren oder geflogen sind. 8 Teams sind in andere Länder gegangen, zum Beispiel die Schweiz nach Rom. Dann habe ich die Kilometer gezählt. Den weitesten Abstand hatte die Gruppe E, in der zwischen St. Petersburg und Sevilla hin und her geflogen wurde. Das sind 3600 Kilometer. Aber am meisten geflogen sind die Schweizer. Baku, Rom, Baku, Bukarest, St. Petersburg. Und wenn sie morgen, Freitagabend also, gegen Spanien gewinnen, kommt auch noch London dazu. Dann wären es 20.400 Kilometer. 20.400 innerhalb von 4 Wochen. Das hört sich jetzt verdammt viel an, aber...
Wir reden ja nur über die Teams, die reisen. So die Zehntausenden werden ja in den seltensten Fällen für alle Spiele ihrer Teams Tickets haben. Und deswegen auch wenig hinterherreisen, ne? Selbst bei dem Extrembeispiel mit den Schweizern.
Und auch wenn die Stadien jetzt immer voller werden, es reisen deutlich weniger Fans hin und her, die das ohne Corona wohl getan hätten. Das kommt der Bilanz jetzt zugute. Und eine Schlussrechnung, wie viel tatsächlich gereist wurde, lässt sich noch nicht ziehen. Interessant ist aber, dass die UEFA zum allerersten Mal Kompensationszahlungen leistet. Für die reisebedingten CO2-Emissionen. Sogar nach dem strengsten Zertifizierungsstandard, den es weltweit gibt, dem Goldstandard. Berechnet wurde auf der Basis voll ausgelasteter Stadien. Und die Zahlungen sind bereits geleistet. Müssen sie auch, sonst gibt es das Zertifikat nicht. Die UEFA hat dabei mit dem Schweizer Klimaberatungsunternehmen Southpool zusammengearbeitet. Das ist eine anerkannte Organisation für Klimaschutzkompensationen. Christopher Politano ist einer der Berater, der auf Sport spezialisiert ist. Und er hat mir erzählt, wie solche Kompensationsprojekte funktionieren. Da werden jetzt nicht irgendwo einfach ein paar Bäume gepflanzt oder eine Solaranlage aufgestellt, sondern ziemlich genau geschaut.
Was würde passieren mit dem Emissionsszenario in diesem Projektgebiet, wenn die Intervention, ob das jetzt eine Solaranlage ist oder ob Methan aufgefangen wird oder ob jetzt Wald geschützt wird oder Wald gepflanzt wird. Was würde in diesem Projektgebiet lokal passieren, wenn Intervention nicht stattfinden würde? Und was passiert konkret, wenn die Intervention stattfinden würde? Und genau diese Analyse, das evaluiert man eben im Rahmen dieses Standards.
Das klingt doch alles gut. Auch Henning Wils vom Wuppertal-Institut hat den Eindruck, da hat die UEFA das Thema mal echt ernst genommen.
Zum ersten Mal hat man gesagt, wir wollen auch alle Reisen der Fans zu den Stadien hin tatsächlich Klima kompensieren. Man hat sich einen sehr seriösen Partner gesucht, der das dokumentiert. Man hat wirklich auch die höchsten Standards gewählt, um das auszugleichen.
Aber jetzt kommt der Haken. Habt ihr etwas davon mitbekommen? Wenn ich mich nicht intensiv damit beschäftigt hätte, wäre das völlig an mir vorbeigerauscht. Aber es wäre doch eigentlich super, um damit mal für sich zu werben. Und noch etwas ist merkwürdig. Weder die UEFA noch South Pool geben bekannt, wie viel da gezahlt wurde und wie es genau berechnet wurde. Darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das nicht ordentlich abgelaufen ist, sondern vielleicht eher, dass die Emissionsbilanz so ausfällt, dass der Verband dann doch lieber keine öffentliche Diskussion haben will. Oder dass bei manchen Sponsoren, Fans oder auch einigen politischen Partnern mit dem Thema jetzt nicht so viel zu gewinnen ist. Und über das Klima wurde ja bei dieser Europameisterschaft, anders als die UEFA wahrscheinlich mal dachte, als sie das angestoßen hat, nicht so viel gesprochen. Corona hat das alles überlagert. Ja, das Tragische daran ist, da macht die UEFA wahrscheinlich mal was Gutes und könnte ihre Veranstaltung auch nutzen, um das Thema Klimaschutz auch offensiv mit dem Fußball zu verbinden. Denn das hätte auch einen ganz großen Effekt, sagen sowohl Henning Wils als auch Christopher Politano.
Mit Fußball erreicht man Bevölkerungsgruppen, die wir in all dem, was wir sonst so zur Nachhaltigkeit machen, nie bekommen. Wenn da nur 1% der Leute, die in die Stadien gehen, am Ende überlegen, ich könnte ja auch mal Fahrrad fahren, anstatt alle 500 Meter mit dem Auto irgendwo hinzufahren, dann hätte wahrscheinlich die WM am Ende einen sehr, sehr positiven Effekt auch aufs Klima.
Das natürlich auch eine gewisse Plattform bietet, auf der man auch zum Wandel inspirieren kann.
Und das hat die UEFA nicht genutzt. Das ist neben der Intransparenz so eine vertane Chance. Vielleicht ist es ja in 3 Jahren bei der Europameisterschaft in Deutschland anders. Das haben jetzt auch die Organisatoren in der Hand, das zu pushen. Und überhaupt, diese EM schon ganz anders anzusetzen, viel klimafreundlicher, mit weniger Reisen, alles näher zusammen, auch die Stadienbesuche klimaneutral zu gestalten, da ist doch noch ganz viel Potenzial. Wenn wir in den nächsten Jahren noch mehr solcher Jahrhundertstürme bekommen und die Folgen der Klimaerwärmung so richtig spüren, dann werden wahrscheinlich auch mehr Menschen das einfordern. Und dann bin ich mal gespannt, ob die UEFA weiter so still ist wie jetzt. Wenn ihr auch noch ein paar Gedanken dazu habt, schreibt uns doch gerne players@deutschlandfunk.de. Das war's von mir heute. Morgen früh hört ihr wieder Raphael und Matthias und die beschäftigen sich dann mit dem Trainer des Schweizer Teams, Wladimir Petkovic. Der kommt mit seiner Mannschaft so weit und doch bekommt er nicht so richtig Anerkennung dafür. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.